Das ist eine Freude, heute Morgen diese Ohrergenschwicker mal so gemeinsam hier zu haben. Das ist irgendwie schon schön. Ich freue mich. Ich habe übrigens in eurer Nachbarschaft übernachtet, in Castrop-Rauxel, weil ich eingeladen war, gestern Abend in einer Sinti-Gemeinde in Gelsenkirchen einen Dienst zu machen. Und der bisher ehrenamtliche Pastor möchte gerne Vollzeitpastor werden. Und der Aaron Neumann, der in Castrop-Rauxel wohnt, hat mich dann eingeladen, bei ihm zu sein und dort die Familie kennenzulernen. Also Gott wirkt auf sehr unterschiedliche Weise in unserem Lande, auch unter den Sinto-Leuten, die ja meist hier schon geboren sind und eine 600 Jahre alte Geschichte in Deutschland haben. Das habe ich gar nicht gewusst, dass wir hier Sinto-Leute haben, die schon so lange hier leben. Herzliche Grüße aus unserer Mission. Die aktuellen Infos sind, glaube ich, bei euch bekannt. Darüber werde ich heute wenig erzählen. Ich habe noch ein paar mitgebracht. Und wer die Gebetsimpulsnachrichten gelesen hat, der hat auch noch mal wahrgenommen, dass wir als Ehepaar jetzt im Sommer durch eine sehr stürmische Zeit gegangen sind und immer noch gehen. Meine Frau hat im Mai die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen, durch eine OP entstanden. Sie hat eine geplatzte Lymphdrüse gehabt. Ich habe heute Morgen mit ihr gesprochen und sie sagt, bitte grüß die Geschwister ganz, ganz herzlich und sag ihnen, dass es mir gut geht. Also sie hat zurzeit noch keine wahrnehmbaren Auswirkungen dieses Krebses. Wir haben ein paar Entscheidungen getroffen. Wir sind zum Beispiel im Sommer umgezogen in den Ort, wo unsere Familie lebt, unser Sohn mit Familie, in der Nähe von Dillenburg. Und haben dort einen schönen Platz gefunden, wo wir leben. Meine Frau ist dort auch sehr glücklich, dass sie einfach im sicheren Raum ist. Und dann kann ich auch immer wieder wagen, einige Tage unterwegs zu sein. Also sie grüßt euch ganz, ganz lieb und freut sich mit uns heute, dass wir diesen Tag hier erleben. Aber ihr könnt euch vorstellen, das sind schon stürmische Zeiten, wo wir immer wieder hören müssen, wo kommt der Wind gerade her. Und Herr, wir brauchen deine Ruhe im Sturm, nicht? Herr, wir suchen deine Ruhe im Sturm. Und das tun wir jeden Morgen immer wieder neu, indem wir uns bewusst auch Jesus zur Verfügung stellen. Ja, Sturm. Ich habe mal so ein paar Dinge mitgebracht, so auch nochmal zum Angucken. Wir nochmal gucken hier. Da war mal vor einiger Zeit, weiß ich, 2-3 Jahre her, der Sturm Irma. Vielleicht habt ihr das noch im Kopf. Schlimmster Karibiksturm aller Zeiten, Kategorie 5. Der hat mit 250 Stundenkilometer so das Festland der nordamerikanischen Staaten erreicht. Höchste Windgeschwindigkeiten, die gemessen worden sind, und man hatte mal so ein Radarbild, dann sieht man diesen Sturm da anrauschen, dieses Tiefrote da Richtung Vereinigte Staaten von Nordamerika. Und das sind dann so Bilder, die wir aus den Nachrichten dann kennen, dass der Sturm natürlich dann Bäume abknickt und ziemliche Überflutungen und Überschwemmungen hervorruft. Es gab auch viele Tote bei diesem Sturm und viele Milliarden Schäden. Was ich sehr spannend fand, dass der Gouverneur von Florida im Fernsehen sagte, bitte betet für uns. Also das war öffentlich, ne? Sagte, wir brauchen euer Gebet. Man konnte Bilder sehen bei YouTube, dass Christen am Strand gestanden haben und Gott lobten und wahrscheinlich auch so einen Text wie den heute gelesen haben und sagen, Jesus, du bist doch der Herr über den Sturm und du gehst über dem Wasser. Und ja, sie riefen Gott an um Hilfe. Viele baten um Hilfe im Gebet und viele Christen und Organisationen halfen dann einfach, machten sich auf aus allen Teilen der USA, um zu helfen. Im Namen Jesu stand man da zusammen. Und ich dachte, es ist einfach ein gutes Beispiel dafür, auf der einen Seite, wie viel Not natürlich ein Sturm auch hervorrufen kann, auf der anderen Seite, wie aber auch wichtig ist, dass man zusammensteht, so im Sturm. Und heute Morgen unser Thema, wie kommt man eigentlich durch stürmische Zeiten? Was gibt uns Hoffnung? Wie kann man durchkommen? Und jeder hat solche stürmischen Zeiten erlebt und wir werden auch noch manche stürmischen Zeiten erleben, weil wir leben in einer Welt, wo eben nicht alles glatt läuft und nur ein laues Windchen läuft. Ihr kennt das Lied, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Die kann aber auch manchmal ganz schön stürmisch sein. Ich erinnere mich, als Junge hatten meine Eltern die Idee, mal nach Cuxhaven zu fahren und dann so auf ein Boot nach Helgoland. Und es war irgendwie Windstärke 5 oder sowas, also noch gar nicht so schlimm. Und ich kann mich heute noch an das Gefühl erinnern, wie man über der Reling hängt und wie es so aus einem rauskommt. Ne? Also das ist kein schönes Gefühl und keine schöne Seefahrt. Und die war auch überhaupt nicht lustig. Gar nicht lustig. Und so ging es den Jüngern im Grunde auch. Ne? Diese Seefahrt, die sie da erlebt haben, die war dann auch gar nicht lustig, denn die hatten gerade einen schweren Arbeitstag hinter sich. Der Text vor diesem Text ist die Speisung der 5000, wo sie dann mit einem Haufen Leuten zu tun hatten. Und dann diese Geschichte mit den Broten und Fischen. Und ja, das war alles großartig. Und nicht, so ein Tag mit Jesus unterwegs sein, das bringt auch viele Wunder hervor und tolle Erfahrung, aber man ist am Ende auch müde. Nicht? Auch heute der Tag, ihr seid so zusammen und wir beten, dass es gute Erfahrungen gibt und gute Gespräche, aber am Abend werdet ihr sagen, jetzt bin ich auch müde. Und da sagt Jesus heute Abend, 20 Uhr, so ab ins Boot und fahrt mal über den See und denkst, oh meine Güte, auch das noch. Und dann merkst du irgendwann, da fängt der Sturm an, irgendwann um 22 Uhr und der hört nicht auf. Und dann musst du nochmal quasi eine Nacht durcharbeiten. Also es war nicht lustig. Klar, viele Erlebnisse, viel gesehen, 12 Körbe Brote aufgelesen. Nicht? Das war auch schon eine Sensation mit 5 Broten und 2 Fischen. Wie kommt man auf 12 Körbe Brote? Es ist schon unglaublich, was man mit Jesus erlebt. Aber es ist auch anstrengend. Und Jesus wusste das und trieb seine Jünger an. Das finde ich auch spannend. Er sagt, jetzt aber mal ab ins Boot mit euch. Kommt, jetzt seht mal zu, dass ihr Land gewinnt, hier weg von den Leuten. Nicht? Also Aktion und Aktivismus ist ja das eine. Und es ist gut, dass wir Programme haben in der Gemeinde und auch in unserem Alltag. Aber Jesus sagt so, jetzt ist Schluss. Jetzt Ruhe. Fahrt mal weg hier auf die andere Seite. Wir treffen uns. Ich komme nach. Wir treffen uns. Und hier lesen wir jetzt etwas von Jesus, was für unser Leben, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist. Er selber hatte ja einen anstrengenden Tag. Es war viel los. Die Menschen drängten um ihn. Er hat ihnen gedient. Erstmal gepredigt. Ich glaube, das war nicht nur 45 Minuten. Jesus hatte viel zu erzählen von seinem Vater im Himmel. Wenn das Herz so voll ist, nicht, dann hat man einfach viel zu erzählen. Dann geht der Mund über, dann möchte man sprechen, dann möchte man klar machen, wie wunderbar das ist, in einer Beziehung mit dem Vater im Himmel zu sein. Und wie konnte er dann vom Vater schwärmen? Die Leute hörten zu, weil das war eine völlig neue Nachricht. Wie, Gott im Himmel, mein persönlicher Vater? Gibt's ja nicht. Kannten sie ja so nicht. Ne? Bisher war Gott der Vater des Volkes Israel. Israel, du bist mein Sohn. Aber dass ein einzelner Jude einen Vater haben konnte, der ihn persönlich begleitete, das war völlig neu. Ich merke das auch im Umgang mit meinen muslimischen Freunden. Ich habe ein paar in Hagen. Wenn ich ihnen dann sage, weißt du, Gott hat an dir persönlich ein Interesse. Dich selber liebt er. Du bist gemeint. Gott will dich. Ist das für Sie auch aus Ihrem Denken sehr neu, dass Gott Sie persönlich kennt, an Ihnen persönlich interessiert ist? Und ich benutze dann oft den Namen, wenn ich auch für Sie bete, dass Sie spüren, mein Name ist bei Gott wichtig. Und das war in Jesu Herz und davon hat er gesprochen. Und er hat dann den Menschen noch gedient, dann musste man eine Ordnung schaffen, wie kommen 5000 Leute, 5000 Männer waren es ja nur, also es waren noch viel mehr Menschen, wie kommen die alle an Brot und Fisch? Und als er das Volk entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um zu beten. Also ich habe ja meistens so den Wunsch, wenn so ein Tag anstrengend war, Füße hoch, nichts mehr hören und sehen, bleibt mir alle weg, nicht? Und dann chillen oder nichts mehr. Jesus hatte nochmal einen anderen Weg und vielleicht ist das für uns auch ein Hinweis. Nach einem sehr anstrengenden Tag, nimm mal 5 Minuten Zeit fürs Gebet. Mal nur 5 Minuten, ja, wir wollen gar nicht über eine Stunde sprechen. Ich habe von einem jungen Mann gehört, der auch viel Stress an der Arbeit hatte und dann kam er nach Hause, kleine Kinder wuselten darum, er wusste, zu Hause gibt es keine Ruhe. Er sagt, weißt du, was ich mache? Ich fahre dann auf dem Weg nach Hause an einem Parkplatz vorbei, komm noch mal so einen Moment zur Besinnung. Sag Gott Danke für das, was jetzt war. Siehst die Probleme, die auch da waren. Aber jetzt komme ich in meine Familie und da sind die kleinen Kinder und meine Frau, die hat auch Wünsche und Erwartungen. Herr, ich will mich dir wieder neu zur Verfügung stellen. Diese gute Tradition, die unsere Väter ja hatten, nicht? Das haben manche von euch vielleicht auch mitbekommen, dass man so morgens mal so eine Andacht hatte und mal mittags mal noch ein Bibelwort las und gegen Abend, vorm Abendessen oder nach dem Abendessen noch mal ein Lied sang. Diese gute Tradition, sich so Momente im Alltag einzubauen, wo wir zur Besinnung kommen, würde uns manchen Stress ersparen. Wir würden mehr in eine Balance des Lebens kommen. Und das hat Jesus praktiziert. Er ist uns da echt ein Vorbild. Manchmal abends spät, manchmal morgens früh, manchmal nahm er sich einfach raus. Weil eines war ihm unglaublich wichtig, die enge Beziehung mit seinem Vater behalten. Und er wusste selber, und er hat das wohl auch so erlebt, dass der Stress des Alltags einen schon mal rausreißen kann aus dieser engen Beziehung und Gemeinschaft. Und das geht uns ja genauso, nicht? Die Eindrücke, die Dinge, die auf uns zukommen, alles, was so abläuft, nicht? Wir freuen uns auf den Sonntag Gottesdienst. Aber ihr Lieben, die gute Nachricht ist, auch montags kannst du kleine Gottesdienste feiern. Im Alltag, mal in der Mittagspause der Arbeit, nimm dich raus. Statt mit den Kollegen reden, geh mal 10 Minuten durch den Park, rede mit deinem Vater und sag, Vater, was ist jetzt dran? Was braucht's für den Nachmittag noch? Gib mir Kraft, gib mir Weisheit. Ja, also es ist so, diese Momente mit Gott. Ich mache euch Mut, schafft euch da irgendwelche Wege, wie das geht. Für den einen ist es vielleicht ein toller Worship-Song. Ich mag die auch, ne, mittags. Ich kriege von GodTube immer jeden Mittag so einen Worship-Song rein. Dann mache ich mir den an, 3 Minuten. Ein guter Song, ja, gutes Lied. Oder mach's ERF an, ne, hast im Auto, Radio vielleicht. ERF machst du an, ERF Plus. Hörst mal 2 Lieder. So Gottesdienstmomente im Alltag. Schafft euch die. Weil da wird uns dann die Gnade Gottes, wie sehr er uns liebt, ne? Du hast das so schön mit dem einleitenden Wort da gesagt, Herr, du, bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte, dass man dich ehre, dass man wieder neu sagen kann, Jesus, hier bin ich, gebrauche mich und setz mich ein zu deiner Ehre. Guter Hinweis, den Jesus uns hier gibt. Ja, und dann sind die Jünger unterwegs auf dem See, litten Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Der Wind war ihnen entgegen. Nicht? Ihr merkt das auch, wie der Wind so manchmal entgegenweht. Das können Menschen sein, die irgendwie sauer sind oder knurrig und ne, die einem so schon mal die gute Morgenstille Zeit, Atmosphäre rauben wollen. Nicht? Da kommst du eben ins Büro, schon knallt dir einer was vor die Birne, da kommt der Wind entgegen. Oder der Wind kommt entgegen vielleicht durch Krankheitssituationen. Auf einmal hörst du von irgendeinem nahen Verwandten, oh, der muss jetzt morgen zum Arzt, weil da ist eine Not. Und dann bewegt dich das, völlig klar. Oder von deinen Kindern, Enkelkindern, irgendwas, was da passiert. Der Wind kommt uns entgegen. Und auch uns als Christen sowieso, nicht? Wir leben in einer rauen Welt, die ja nicht von nur gläubigen Menschen umgeben ist, sondern die uns Wind entgegenbringen, wie du Christ da nicht. Guck mal, was die Christen da wieder gemacht haben in dem und dem Land, in der und der Situation. Und manchmal haben wir sogar Wind in der Gemeinde. Weil gerade wieder irgendwas aufploppt, nicht, wo irgendeiner sich verletzt fühlt. Auch das ist Wind. Stürmische Zeiten. Wie wir durch stürmische Zeiten kommen. Ich habe so 7 Punkte, gehe ich mal schnell durch. Ich habe es ja auf dem Blatt auch nachher. Also ich habe nicht für jeden eins, aber für jede Familie wahrscheinlich eins. Guck mal gleich. Aber mal so ein paar Dinge, nicht? Wir wundern uns ja schon, nicht? Dann gehst du regelmäßig in den Gottesdienst, du gehst auch noch in den Posaunenchor, dann gehst du in eine Bibelstunde, du betest regelmäßig, machst alle deine Rituale und trotzdem kriegst du Sturm. Jesus, ist irgendwie ungerecht, ne? Ich war dir doch so treu. Ich habe dir doch immer gedient, nicht? Herr Jesus, wir sind seit 40 Jahren für dich unterwegs in der Mission und jetzt kriegen wir so eine Diagnose. Ist ja irgendwie ungerecht, oder? Denken wir? Wir sind im Leben auch dann Stürmen ausgesetzt, wenn wir mit Jesus gehen. Das heißt, du als Christ, der du gerade treu deinen Weg mit Jesus gehst, wirst nicht davor bewahrt bleiben, stürmische Zeiten zu erleben. Dass wir treu sind, ist keine Garantie, dass es keinen Sturm gibt. Wir leben in einer stürmischen Welt. Unser Körper ist von Sündenfall und weltlichen Dingen, ne, Krankheit befallen. Die Welt ist, wie heißt es bei Johannes mal, die Welt liegt im Argen. Wir sind in einer stürmischen Welt. Aber bitte, ganz oft, so als junger Christ, habe ich oft gedacht, was hast du denn jetzt wieder falsch gemacht, dass dir gerade sowas passiert? Ne? Bist du gerade durch eine Blitze gefahren, musst 50 Euro Strafe zahlen? Klar, hast du was falsch gemacht, nicht? Oder kriegst irgendeine Nachricht rein, wo du dann denkst, meine Güte, warum ist das jetzt eigentlich so? Wir sind auch als treue Nachfolger von Jesus vor Stürmen nicht verschont. Und es ist dann falsch zu fragen, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Habe ich gesündigt? Ist mir irgendwas entgangen? Nicht? Und dann fangen Leute an, sich zu zermürben. Also ganz ehrlich, wenn der Heilige Geist dir zeigen will, dass du was falsch gemacht hast, dann hat er ganz bestimmt Wege, um dir das zu zeigen. Sei einfach sensibel. Aber auch treue Jünger Jesu, die nichts falsch gemacht haben, kriegen Stürme. Und sich daran zu orientieren, wie die Jünger hier auch, ne, die hatten nichts falsch gemacht. Das war alles gut. Die haben auf Jesus gehört. Jesus hat sogar gesagt, jetzt fahrt mal über den See. Meine Güte, hat er nicht gewusst, dass es einen Sturm gibt? Weiß doch sonst alles. Und dann stecken die da mittendrin. Ja, also, geh deinen Weg in Ruhe weiter, auch im Sturm. Als wir dann die Nachricht bekamen, ne, da im Mai, die Ärzte haben gesagt, Chemo. Meine Frau hat dann so eine Woche mit sich gerungen und sagt, geht nicht bei mir. Wir hatten den Sommer geplant, da war eine Bibelwoche irgendwo, dann hatten wir Urlaub geplant und dann hier was geplant und wir haben dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Alles absagen? Oder, nee, Herr, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir gucken mal, wie du uns in diesem Sturm führst. Und so sind wir ganz ruhig, Schritt für Schritt, durch diesen Sommer gegangen und wir konnten alle Wege gehen, die Gott uns machte. Klar, zwischendurch mal ab und zu nach Essen in die Tumorklinik, ne? Den Weg muss man dann auch gehen, aber wir konnten einfach weitergehen. Wir sind im Leben auch dann Stürmen ausgesetzt, wenn wir mit Jesus gehen. Was machen wir denn im Sturm? Im Sturm sollen wir uns an die Verheißungen Gottes halten. Denn der Herr sagt, du kommst auch manchmal durch den Sturm, weil ich in diesem Sturm ein Ziel habe mit dir. Und das kennen wir doch, ne? wenn es dann stürmisch wird. Also ganz ehrlich, meine Gebete werden dann plötzlich nochmal intensiver. Ich bete schon, aber plötzlich bete ich, glaube ich, nochmal ein bisschen stärker. Und meine Suche nach Gottes Verheißungen in der Bibel werden noch mal ein bisschen größer. Herr, wo ist ein Wort, das mich heute festhält? Und woran kann ich mich klammern? Und wie ist der Weg heute, den wir gehen können? Und ich merke einfach, Gott hat etwas vor, was gut ist, auch im Sturm. Petrus schreibt mal, wir jubeln auch in den Kämpfen, die wir jetzt eine kleine Zeit betrübt worden sind, damit die Bewährung unseres Glaubens. Ach so, es geht darum, dass Gott unseren Glauben nochmal festigen möchte. Nicht so wie in einem Sturm ein Baum nochmal fester in die Erde geht, um Stabilität zu gewinnen. So soll auch unser Glaube sich nochmal fester verwurzeln in den Verheißungen Gottes. Wir haben Verheißungen. Darf ich euch mal so zwei vorlesen? Eine, die meiner Frau seit ganz frühen Jahren unglaublich gut tut, ist Jesaja 43. Und was sie so erlebt, ist auch da, gerade so in schwierigen Momenten, kriegt sie meistens von irgendwoher, durch eine Freundin oder durch Facebook oder weiß ich woher auch immer, Jesaja 43. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dann Kapitel 41, Vers 10, das ist ihr Vers. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wer ist hier aktiv? Nicht ich. Gott ist aktiv. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Manchmal meinen wir, wenn wir uns in Sturm befinden, wir müssen uns jetzt ganz fest an Gott halten. Und wir, wenn wir loslassen, dann fallen wir in große Tiefen. Nee, sagt Gott, ich halte dich fest. Ich erinnere mich so an Zeiten, nicht, wenn meine Enkelkinder mit mir gehen und so. Opa, ich reiß mich jetzt los. Ich will mal loslaufen. Was macht der Opa dann? Nimmt seine Hand noch ein kleines bisschen fester und sagt, probier's doch mal, dich loszureißen. Gott sagt, ich halte dich. Das ist so ein Segen. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Er ist da. Wir dürfen uns an die Verheißung halten. Oder nehmt die Römer 8, die letzten Verse. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Diese Verse 38, 39. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Wenn Gott seinen Sohn gibt, Jesus in diese Welt, für mich am Kreuz zu sterben, wie groß ist diese Liebe und was könnte größer sein? Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, weil ich gebe mein Leben für meine Freunde. Ich halte euch fest, ich bin da. Und das zu wissen, wer bin ich eigentlich in Jesus? Sein Kind, sein Freund, sein Geliebter, gerecht gemacht. Ich halte mich daran fest. Und im Laufe der Jahre ist meine Liebe zu Jesus daran immer mehr gewachsen. Nicht? Das ist so, die wächst dann immer mehr und dann kriegst du auch immer mehr Vertrauen und du denkst, Herr, auch wenn jetzt dieser Sturm kommt, der schüttelt mich ein bisschen und ich bin auch wieder ein bisschen ängstlich, ich gebe es dir zu. Keiner mit 40 Jahren oder 50 Jahren Christsein ist davor gefeit. Aber ich halte mich jetzt an deine Verheißung, weil ich habe es erlebt. Sie hält, sie trägt. Herr, wir danken dir, das ist wahr. Und dann gibt es so Momente, ne, da denken wir, oh, jetzt sehe ich aber gar nichts mehr. Ich sehe Jesus nicht mehr, ich weiß aber auch gar nichts mehr, wo geht's lang? Aber halt fest, wenn wir Jesus auch nicht sehen, Jesus sieht uns. Die Jünger im Boot, die haben nur noch Dunkelheit gesehen und Wellen gesehen und ihren Nebenbruder rudern gesehen, aber die haben Jesus nicht gesehen. Und ich könnte mir denken, dass bei dem einen und anderen das durch den Kopf ging, wieso hat er uns jetzt losgeschickt? Wieso ist er jetzt nicht da? Wieso kann er jetzt nicht kommen? Wo ist er denn eigentlich? Gab es noch so eine Situation in der Bibel, das war die Geschichte von Lazarus, wisst ihr noch, Johannes 11. Da schickten die beiden Schwestern Maria und Martha zu Jesus und haben gesagt, dein Freund, den du lieb hast, der ist krank. Und Jesus blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Völlig unverständlich, was da passiert. Meine Güte, wenn mein bester Freund krank ist und er schickt mir eine Nachricht, dann lasse ich alles stehen und liegen und renne los, oder? Jesus bleibt noch 2 Tage und der Lazarus stirbt. Und dann kommt er dahin und dann sagen die beiden Schwestern beide, unabhängig voneinander, Herr, wenn du hier gewesen wärest, und ich höre förmlich diesen Unterton des Vorwurfs, unser Bruder wäre nicht gestorben. Wo warst du eigentlich? Warum bist du so spät? Warum kommst du nicht? Es ist menschlich total verständlich, weil für sie war die Lage aussichtslos. Jesus sprach, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Ja, da war vielleicht so ein Moment, dieser Hauch eines Gedankens wie heute. Heute? Nee, unmöglich. Ein 4 Tage Toter steht nicht mehr auf. Der ist jetzt einfach tot. Ja, der wird auferstehen beim jüngsten Gericht. Ja, weiß ich, Herr. Alles gut. Aber hilft mir heute auch nicht in meiner Trauer. Heute. Und dann kann man Jesus erleben, ja. Wie er mitweint. Kürzester Vers der Bibel, Johannes 11, 35. Jesus weinte. Jesus weinte mit. Und da kommt so eine andere Erregung in ihm, dieser Zorn. Dann ergrimmte er in seinem Geist. Das war so dieser Zorn, würde ich sagen, über die schrecklichen Konsequenzen des Todes, was der Tod alles anrichten kann. Diese Trauer, dieses Leiden, diese gefallene Welt. Und dann ruft er rein da in dieses Grab, Lazarus, komm heraus. Wisst ihr, was da auch noch für eine Geschichte mitschwingt? Und die zeigt die ganze Liebe Jesu. Er wusste, wenn er das jetzt macht, Lazarus auferwecken, ist das sein Todesurteil. Die Geschichte schwingt mit. Die Jünger ahnten das schon und sagten, na, wenn er denn schon nach Jerusalem will, dann gehen wir jetzt mit ihm, um mit ihm zu sterben. Na, Thomas, glaube ich, hat das gesagt. Und Jesus wusste, da braucht er wohl diese 2 Tage, um mit dem Vater zu klären. Vater, ist das jetzt das Ende meines Lebens auf der Erde? Weil wenn ich das jetzt tue in deinem Namen, Lazarus auferwecken, werden die Pharisäer das zum Anlass nehmen, mich gefangen zu nehmen und zu töten. Und so war es dann auch. Es war Jesu Todesurteil. Lazarus Auferstehung war Jesu Todesurteil. Meine Auferstehung, mein Leben ist Jesu Todesurteil. Ja, ist das klar? Dass ich leben kann, dafür ist er gestorben. Und sagt dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat einen Plan. Wir sehen ihn nur nicht immer. Das konnten die Schwestern nicht sehen. Dass Jesus da noch einen ganz anderen Plan hatte. Mit dieser Geschichte. Aber er hat einen Plan. Er sieht uns. Das ist so wichtig. Er sieht uns. Er ist da. Aber in der 4. Nachtwache zwischen 3 und 5 Uhr morgens kam er zu ihnen, indem er auf dem See ging. Jetzt kommt er endlich. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ja, Jesus kommt, aber wann? 4. Nachtwache. Das ist nachts ab 3. Echt, die haben richtig hart gearbeitet. Richtig hart gearbeitet. Die waren fertig. Und er kommt. Manchmal denken wir, Jesus, jetzt bist du echt zu spät. Hättest du ein bisschen eher kommen müssen. Aber Jesus wartet. Wartet manchmal länger. Und wisst ihr warum? Damit unsere Kraft auch zu Ende ist. Dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und nicht mehr auf irgendwas anderes oder auf irgendwen oder gar auf uns selber. Lasst das mal so einen Moment auf euch wirken. Also euer Sturm, in dem ihr gerade seid, euer Boot, in dem ihr gerade steckt. Der Wind, der rechts und links braust und Jesus kommt. Ja, Jesus kommt zu dir. Ja, okay. Kommt in deinen Sturm. Er kommt. Er ist nicht zu spät. Jesus kommt zur richtigen Zeit. Ich bin es heißt auch hier, dieses Ich bin ist dieses Ich bin, der ich bin. Ich bin der Gegenwärtige. Ich habe alles in der Hand. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Ich bin Gott. Ich komme nicht zu spät. Ich habe ein Ziel vor Augen und ich komme zur richtigen Zeit. Manchmal lässt Jesus Dinge einfach noch zu, um uns noch einen Schritt weiter im Glauben an ihn zu bringen, um uns nochmal suchen zu lassen nach Verheißungen in seinem Wort, um vielleicht nochmal einen Impuls zu haben mit jemandem, der schon einen Weg des Glaubens oder einen Weg des Sturmes gegangen ist. Manchmal ist es uns im Gefühl, jetzt ernst mit Jesus zu gehen, aber unser Herz ist vielleicht noch nicht wirklich bereit. Manchmal denken wir, ja, wenn der Herr jetzt nicht kommt, dann kann ich mir auch noch selber helfen. Wir sind noch nicht wirklich abhängig genug. Wir verlassen uns noch nicht ganz auf Gott. Aber er sagt, ich bin da. Ich bin's. Sei getrost. Fürchte dich nicht. Und dann kommt er uns entgegen. Jesus kommt. Und habt ihr das gerade noch im Ohr? Was meinen Sie? Er wäre ein Gespenst. Er wäre ein Geist. Sie erkennen ihn gar nicht. Da kommt er auf den Wellen ihnen entgegen und sie können es gar nicht wahrnehmen. Sie glauben, das ist irgendwas Gespenstisches. Manchmal geschehen Dinge in unserem Leben, wo wir denken, das kann nicht Jesus sein jetzt. Das muss irgendwas anderes sein. Das muss irgendwie eine Fata Morgana oder ich glaube, ich irre mich hier gerade. Und doch kommt Jesus uns entgegen. In dem Ort, wohin wir gezogen sind, ist morgen Abend eine Veranstaltung mit dem Markus Koch. Markus Koch ist jener junge Mann, der bei einer Show von Thomas Gottschalk versuchte, übers Auto zu springen und der querschnittsgelähmt ist. Samuel Koch, ja genau, entschuldige. Danke, ich merke, ihr seid im Bilde. Das ist schon tragisch, ne? So ein junger Mann, querschnittsgelähmt. Aber der kommt jetzt und berichtet von seinem Leben, wie sein Leben sich radikal verändert hat. Wie er trotzdem weiß, ich bin im Plane Gottes. Na, sicher hat er hunderte Mal überlegt, wieso konnte das passieren? Warum ist das passiert? Konnte ich nicht besser aufpassen? Hätte man nicht mehr vor? Ja, versteht ihr? Hätte, wenn und aber. Und ganz viele Christen bleiben bei so einer Sturmsituation in der Vergangenheit hängen und sagen immer, ach, hätte ich doch bloß den Fehler damals nicht gemacht. Und wären wir doch vielleicht vorsichtiger gewesen. Und warum habe ich nicht nochmal zweimal geguckt? Und ach, was war ich doch? Und dann hängen die in der Vergangenheit und kommen nicht wirklich weiter. Oder andere gucken nur in die Zukunft und sagen, wie schön wäre es, wenn ich das doch bloß könnte, wenn ich es anders hätte. Ja, wenn ich mal wieder. Sie können die Situation heute nicht akzeptieren. Aber das will Jesus, dass er jetzt kommt und jetzt nehmen wir die Lage an und jetzt ist er da und jetzt ist er kein Gespenst und jetzt ist er wahrnehmbar und jetzt ist er hier. Wir dürfen ihn erkennen. Natürlich, so ein Samuel Koch hat auch nicht von Anfang an geglaubt, dass das irgendwie zum Guten ausschlagen könnte. Und sicher hat er auch immer wieder noch mit seinen Zweifeln zu tun. Das ist so. Und ich kann euch auch nicht versprechen, dass unsere Lage zum Guten ausschlagen wird. Und wir haben unsere Zweifel. Und es gibt depressive Tage. Was machen wir? Jesus, wir erkennen dich gerade im Moment nicht so deutlich. Es ist alles so neblig. Aber wir wollen vertrauen, dass du es richtig machst. Da kann man schon manchmal überlegen, ob ich das Lied heute singen will. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Ich weiß nicht, ob ich das immer singen will. Oder hier hast du meine beiden Hände. Ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Oder ja, so Hingabelieder. Das ist auch ein Prozess. Und den dürfen wir uns zugestehen. Und wir haben nicht immer nur Hochzeiten. Wir haben auch tiefe Zeiten. Aber Jesus ist gerade auch dann da, in dieser tiefen Zeit. Da sind manchmal Eltern, die vielleicht ein krankes Kind bekommen und sie sagen, Gott, warum? Unser Leben ist wirklich hier auf einer ganz anderen Schiene, als wir es uns gehofft und gedacht hatten. Und stellen vielleicht nach Jahren erst fest, was für ein Segen das war. Gerade so eine Aktion dieser Kinder, die dieses Down-Syndrom haben. Ne? Ihr habt das vielleicht mitbekommen, da ist ja gerade so eine Gesetzesgeschichte im Gespräch, ob denn durch diese Untersuchung der Chromosomen oder der Genetik vorher schon rauszufinden wäre, ob so ein Kind so ein Down-Syndrom hat, weil man dann den Eltern sagt, na dann treiben sie es doch vielleicht ab. Übrigens unsere Schwiegertochter, die Zwillinge bekam, hatte auch diese Untersuchung und der Arzt sagt, ja, bei einem der Kinder haben wir den Verdacht, dass das so ist, bei einem der beiden Zwillinge. Heißt also, eines könnte nicht. Ja, sagt meine Schwiegertochter, und was bedeutet das jetzt, wenn ich abtreibe? Dann sind natürlich beide tot. Das muss man auch nochmal wissen, ne? Dann sind beide tot. Man nimmt in Kauf, dass ein gesundes Kind mitstirbt, wenn man ein scheinbar, ja. Aber wie viele Menschen sagen, wir haben unser Kind zur Welt bringen können. Es ist Teil unserer Familie geworden. Was hat uns dieses Kind gesegnet? Man sah es nicht, als es dann kam, als der Sturm kam, dass es Jesus war. Ich weiß nicht, was du gerade für einen Sturm hast und vielleicht siehst du das auch gerade gar nicht. Sag, Herr, ich sehe nichts. Ich sag's dir auch offen, ich stehe noch immer bei Punkt 5 hier. Ich kenne nichts, ja, ich höre deine Worte, aber allein mir fehlt der Glaube, ne? Aber Herr, hilf mir. Hilf mir, dich zu sehen. Sechstens, Jesu Auferstehungskraft ist in den Wellen da, die dir über den Kopf gehen. Die Wellen sind unter seinen Füßen. Also, er kommt ihnen entgegen und geht auf dem Wasser. Was uns bedroht, ist unter Jesu Füßen. Das Wasser macht den Jüngern Angst, aber das Wasser, das die Jünger fürchten, ist das Wasser, über das Jesus siegt. Was ist dein Wasser gerade? Irgendeine Gesundheitssituation, irgendein Konflikt in der Familie, irgendetwas, was stört in der Gemeinde. Jesus geht über dem Wasser. Er ist Herr über allem. Jesus sieht es, Jesus weiß es, Jesus siegt und er lädt uns ein, mit ihm übers Wasser zu gehen. Ein Pastor und seine Frau waren auf einer Kreuzfahrt, da kam eine Ansage aus dem Schiff: Wir gehen auf einem Sturm zu, machen Sie sich fest, alle Gegenstände bitte festbinden. Die Frau des Pastors war sehr beunruhigt, sie telefoniert zum Kapitän durch und erreicht seinen Assistenten. Ja, warum fahren wir denn in den Sturm hinein? Warum warten wir nicht einfach, bis der Sturm vorbei ist? Sie war sehr beunruhigt. Der Assistent spricht mit dem Kapitän kurz und gibt ihr dann folgende Nachricht. Meine Dame, der Kapitän lässt Ihnen Folgendes ausrichten. Erstens, der Kapitän hat die Verantwortung für dieses Schiff. Und zweitens, dieses Schiff wurde gebaut, um durch solche Stürme durchzugehen. Also, halten Sie sich fest, binden Sie Ihre Klamotten an, wir fahren. Das ist die Frage, wer ist der Kapitän? Wer hat das Sagen? Ich wünsche uns dieses Vertrauen, das mehr und mehr wächst, zu sagen, Jesus, und du bist der Kapitän, du hast das Sagen. Du darfst es entscheiden. Herr, ich bin in deiner Hand. Und wisst ihr, was dann kommt? Immer öfters, ganz tiefer Frieden. Du musst nicht mehr kämpfen. Du musst nicht mehr rumsorgen. Du musst nicht mehr googeln. Das ist ja auch eine Gefahr. Gerade wenn man krank ist, ne? Google mal überall rum. Was haben andere denn erlebt? Ey, meine Frau hört auf zu googeln, weil sie sagt, wirst nur googelig im Kopf. Du googelst dann da dir alles. Ne? 1000 Leute haben 1200 Ideen. Jesus ist der Kapitän. Und einer sagt, wenn das so ist, wäre es doch mal ein Versuch wert, zu gucken, wie es ist, wenn man übers Wasser geht. Wäre doch mal ein Versuch wert, oder? Könnte man doch mal probieren, oder? Petrus sprach, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sprach, komm doch, trau dich. Wir sagen ja immer, der kleingläubige Petrus, ne, dann ist er noch untergegangen. Die Wellen waren ihm doch zu hoch, hat den Blick auf Jesus verloren. Aber entschuldig mal, wer ist denn ausgestiegen aus dem Boot? Die anderen 11? Nö. Du wärst ausgestiegen aus dem Boot? Ich? Ich glaube nicht. Lass den mal machen. Checken wir mal, was passiert. Aber der Einzige, der seinen Enkelkindern je erzählen konnte von den 12, wie es sich anfühlt, auf dem Wasser zu gehen, und seien es nur 3 Schritte, das war Petrus. Der war der eigentlich Glaubende. Der wusste, Jesus ist Chef. Und wenn der das sagt, dann kann ich das machen. Wenn Jesus es sagt, kann ich gehen. Also es war nicht der kleingläubige Petrus, es war der mutige Petrus. Es war der, der eine Erfahrung gemacht hat. Und er hat ja nicht nur die Erfahrung gemacht, dass er auf dem Wasser gehen konnte. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Aber als er den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Klar sagt Jesus hier Kleingläubiger. Aber erstmal ist er der Kleingläubige der Großgläubigen, ne? Muss man mal so sagen. Und er hat dann die Erfahrung, dass er merkt, sofort hat Jesus ihn gepackt. Sofort. Da muss er nicht lange rumzappeln. Jesus hat gepackt. Jesus hat zugegriffen. Jesus ist da. Die im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. 7. Punkt. Petrus lehrt uns, dass es wichtig ist, wohin unsere Augen blicken. Ja, also nochmal, manchmal gehen wir in die Vergangenheit und sagen, wenn ich da anders entschieden hätte, wenn das anders gelaufen wäre. Und wir bleiben in der Vergangenheit hängen mit unseren Augen und bedauern, was wir da falsch gemacht haben oder ärgern uns oder sind wütend oder sogar voller Rachegedanken über den, der uns das da angetan hat. Wenn der das da nicht gemacht hätte, dann wäre es uns besser gegangen. Aber Jesus sagt, das ist nicht der richtige Blick. Auch nicht der Blick nach vorne, nicht zu denken, wenn dann alles besser wird und wenn wir in eine gute goldene Zukunft fahren und wenn, dann werde ich das und das machen. Unsere Augen sollen heute auf Jesus blicken. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Jesus, wir sehen gemeinsam auf dich. Jesus, wir schauen auf deine Verheißung. Jesus, wir bleiben im Gebet. Persönlich. Und was uns im Moment auch ganz, ganz großartig gut tut, mir und meiner Frau, ist von euch und von vielen anderen zu hören, wir beten für euch. Ey, ich danke euch herzlich, dass ihr eure Hände faltet und für uns betet. Ich danke euch. Das gibt uns so viel Frieden und betet einfach, dass wir im Frieden Gottes weitergehen können. Dass wir im Frieden bleiben. Dass der Friede Gottes unser Herz erfüllt. Ich danke euch. Und das stärkt uns unglaublich. Na, zu wissen, du musst ins Krankenhaus und deine Gemeinde betet. Manchmal am Ausgang meiner Gemeinde, dann sagt eine Schwester, ich muss diese Woche ins Krankenhaus. Dann schimpfe ich ein bisschen mit ihr und sage, warum hast du das nicht im Gottesdienst gesagt? Es war doch Gelegenheit. Ach ja, ich wollte nicht allen so und ich bin ja auch nicht so wichtig und papalapap. Jetzt rufen wir mal eben noch 3 Leute zusammen, dann rufe ich mal 3, ne, und dann beten wir noch mal hier mit ihr, weil die ganze Gemeinde geht nicht mehr. Aber nimm die Chance wahr. Wenn du einen Weg vor dir hast, der stürmisch aussieht, dann sag's der Gemeinde. Die größte Kraft des Gebetes hat Gott in die Gemeinde gegeben. Guck dir nochmal Apostelgeschichte 4 an, als sie da beten für Petrus und Johannes vorm Hohen Rat. Und dann beten sie und dann rufen sie Gott an und Gott gibt denen Befreiung. Und dann beten sie und sagen, Gott, Herrscher, der du Himmel und Erde gemacht hast und alles, was darin ist. Ja, Die Menschen, die stehen auf gegen dich, aber du hast alles unter Kontrolle. Gott, du bist der Herrscher. Der Blick ging auf ihren großen Gott, der herrscht. Und das dürfen wir machen, auch wenn Notlagen kommen. Das andere ist in seinen Zusagen und Verheißungen. Was meine Frau im Moment macht, ist seit Wochen, seit Monaten eigentlich schon, dass sie sich jeden Morgen von Gott so einen Vers schenken lässt, der für heute ihr Leitvers ist. Schreib sie ein kleines Büchlein, so ein Vers jeden Tag. Na, bei dir, Herr, ist Vergebung, dass man dich fürchte. Danke, Herr, für deine großartige Vergebung. Danke für deine rechte Hand, die mich heute hält. Also wir dürfen hier uns festklammern an den Verheißungen, die der Herr uns gibt. Und die halten uns aufrecht. Und wir wollen uns gegenseitig stärken und ermutigen, auch hier in den Schritten, die Gott für uns hat. Was für eine großartige Chance. Schlusssatz. Wenn alles drunter und drüber geht, Jesus Christus ist drunter und drüber. Alles klar? Wenn alles drunter und drüber geht, Stürme kommen, Jesus Christus ist drunter und ist drüber. Er ist da. Wir wollen ihm vertrauen. Ich lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft, wo ihr einfach kurz Danke sagt. Danke, Jesus, du bist jetzt da. Du bist auch in meiner Sturmzeit da. Danke, dass du der Sieger bist. Du bist der Kapitän. Ich lade euch ein. Lasst uns einen kurzen Moment beten. Ich würde dann abschließen. Ich würde euch bitten, dass jemand beginnt.